Privet, das war auch schon alles, was ich kann. Unser ältester Sohn ist jetzt 3,5 und irgendwann mal habe ich gedacht, da war so zwischen 1,5 und 2, jetzt könnte ich mal anfangen, ihm zu sagen, dass ich ihn liebe, mal gucken, ob er es versteht. Ja, und so war das dann auch. Ich habe gesagt, Micha, ich liebe dich. Er guckt mich an, so was nach dem Motto, was willst du von mir? Hat nichts verstanden. Habe ich gesagt, ja, ich muss anders probieren. Sag ich, Micha, du bist ein toller Junge. Ja, Papa, ich kann schon ganz schnell laufen. Ja, das hat er verstanden. Aber ich liebe dich, das hat er noch nicht verstanden. Und dann habe ich ein halbes Jahr gewartet und irgendwann habe ich wieder gesagt, Micha, ich liebe dich. Ich hatte schon das Gefühl, jetzt hat er mehr verstanden. Ja, aber was verstanden hat, weiß ich nicht. Auf jeden Fall, er hat realisiert, was ich ihm gesagt habe. Und irgendwann kam tatsächlich zurück, Papa, ich liebe dich auch. Das geht runter, meine Güte. Und obwohl meine Frau und ich nicht wissen, wie sich das Leben von unserem Sohn entwickeln wird, oder unsere Söhne, wir haben 2 Jungs, werden sie das tun, was wir ihnen sagen? Werden sie denselben Weg gehen, den wir gehen? Wir wissen es nicht. Und trotzdem bemühen wir uns, ihnen sie sehr positiv oder sehr intensiv zu beeinflussen. Mit dem, wovon wir überzeugt sind. Und das ist auch in etwa das, was man über den König Joas sagen kann. Guter Einfluss ist entscheidend. Wenn man sein Lebensbild so anschaut, dann stellt man fest, da ist Einfluss da gewesen und dieser Einfluss hat sich bemerkbar gemacht im Leben des Königs. Es ist so, dass im Südreich Juda, dass es in einem Zeitraum von 345 Jahren 20 Könige gab. Von diesen 20 Königen gab es 2 Superkönige. Also die haben alles richtig gemacht. Das war König Hiskia und König Josia. Über Hiskia sagt man, oder kann man auch lesen, es steht über ihn so geschrieben, Hiskia vertraute Gott mehr als alle anderen und Josia gehorchte Gott mehr als alle anderen. So, also das sind die von den 20 die 2 Besten. Und dann gibt es noch 6 weitere, die auch ein gutes Zeugnis bekommen, aber immer noch so ein bisschen, naja, nicht ganz so. Also sie haben so ein bisschen was auch verbockt, nicht richtig gemacht. Und unter diesen gehört der König Joas, um den es heute gehen wird. Und dann die übrigen 12, die haben alles falsch gemacht. Über die heißt es, sie taten, was böse war in den Augen des Herrn. Also alles 6er Kandidaten durchgeflogen, nicht bestanden. Ja, aber von diesen 20 Königen schauen wir uns einen König heute etwas genauer an. Und das ist der König Joas. Über König Joas heißt es in 2. Chronik, ich habe keine PowerPoint mitgebracht, aber ich sehe ein paar Bibeln, das kriegen wir, glaube ich, so auch hin. Die Geschichte steht in 2. Chronik 24. 2. Chronik 24, also Chronik kommt nach Könige und vor Esra. Ein bisschen gucken, das ist nicht so. Ich musste auch nochmal neu gucken, wo steht es eigentlich. 2. Chronik 24, es gibt noch einen Parallelbericht in 2. Könige 12, der ist etwas detaillierter, aber ich werde mich heute auf 2. Chronik 24 beziehen. Und da beginnt der Vers, oder da steht in Vers 2, 2. Chronik 24, Vers 2, steht das Urteil oder das Zeugnis über den König. Da heißt es, und Joas tat, was recht war in den Augen des Herrn, solange der Priester Jojada lebte. Das ist das Zeugnis, was der König von Gott bekommt. Das ist in etwa vergleichbar mit dem, was Paulus in Timotheus schreibt. Ich habe den guten Kampf gekämpft, den Lauf vollendet, den Glauben bewahrt. Das ist auch so eine Lebenszusammenfassung. Und der Satz, oder dieser Teilsatz, solange der Priester Jojada lebte, kommt 2-mal vor. Also einmal hier am Anfang und dann einmal auch noch in der Mitte. Er macht alles richtig, dieser König, solange er unter dem richtigen Einfluss steht. Und dieser Abhängigkeitsgedanke entspricht meiner Meinung nach auch sehr der Realität. Wir sind alle abhängig, ob wir das wollen oder ob wir das nicht wollen. Wir sind abhängig. Und eine Grundvoraussetzung, um guten Einfluss auf uns wirken zu lassen, eine Grundvoraussetzung dafür ist es, dass wir auch lernbereit sind und lernwillig sind, damit wir auch von dem guten Einfluss anderer profitieren können. Wenn wir sagen, nein, ich und mein Kopf, das ist die Wahrheit, das ist die Weisheit und der Erkenntnis und Stand der Dinge, dann wird es schwierig, dass wir positiven Einfluss bekommen. Aber wenn wir bereit sind, zuzuhören, zu lernen, von anderen zu lernen, dann kann auch guter Einfluss auf uns sich auswirken. Guter Einfluss ist entscheidend. Das kann man über das Leben von König Joas sagen. Und in der Schule oder in der Ausbildung, im Studium, auf der Arbeit oder in der Rolle als Hausfrau oder Mutter ist es ja genauso. Wir stehen, je nachdem, wo wir uns befinden, stehen wir unter Einfluss der Lehrer, der Studienkollegen, der Arbeitskollegen. Egal wo wir sind, da werden wir beeinflusst. Nur die Form, wie wir beeinflusst werden, die ist unterschiedlich. Heute werden wir zum Beispiel stark durch digitale Kanäle beeinflusst, also alles, was irgendwie einen Bildschirm hat. Da kommt ganz viel Einfluss, zumindest auf meine Generation. Es gibt sogar den, weiß nicht, ob das ein Beruf ist, aber Influencer. Diese Menschen verdienen Geld, das heißt Beeinflusser. Also die verdienen ihr Geld damit, damit sie andere beeinflussen. Egal, durch welche Form wir beeinflusst werden. Es stehen immer Menschen dahinter. Und genauso ist das auch bei dem König der Fall gewesen. Wir fangen mal an zu lesen jetzt ab Vers 1. Da, und ich werde diesen Text Stück für Stück lesen und dann immer ein bisschen was dazu sagen. Also in 2. Chronik 24, Vers 1, da heißt es, Joas war 7 Jahre alt, als er König wurde, und er regierte 40 Jahre lang in Jerusalem, und der Name seiner Mutter war Ziba und von Beersheba. Hier fallen uns schon mal zwei erstaunliche Dinge auf. 7 Jahre, das ist normalerweise das Alter, wo ein Mensch zur Schule geht. Normal ein bisschen früher, mit 6 normalerweise. Aber mit 7 sitzt man normalerweise in der Schule. Und hier haben wir eine Person, die wird mit 7 Jahren ins kalte Wasser geworfen. Der Politik, der Macht, Geld, Entscheidungen, also sehr jung. Natürlich standen ihm Berater zur Seite, er war noch nicht voll entscheidungsfähig, aber trotzdem, er war König, sehr jung. Und wir finden hier eine Zahl, 40 Jahre Regierung. Das ist doppelt so lange wie der Durchschnitt aller anderen Könige. Also er hat schon was richtig gemacht. Und wenn wir das jetzt vergleichen, wie lange regiert unser König schon? Frau Merkel, wie lange regiert sie schon? Ich habe mich vorbereitet, ich weiß es. 2005, ja, ist sie Kanzlerin geworden. Und jetzt, 2020, sind schon 15 Jahre. Nächstes Jahr gibt es wahrscheinlich einen neuen König, Kanzler, Kanzlerin. Und dann sind es 16 Jahre. Also 16 Jahre Regierung, das ist schon eine Leistung. Da musst du sehr viel richtig machen. Ja, es gibt andere Länder, da wird man nach 4 Jahren abgewählt, weil man irgendwas nicht richtig gemacht hat. Ja, also wir haben es hier mit einem König zu tun, der vieles richtig gemacht hat. Und dann in Vers 2 haben wir dann eben diese Beschreibung. Und Joas tat, was recht war in den Augen des Herrn, solange der Priester Jojada lebte. In Vers 3 dann weiter. Und Jojada gab ihm 2 Frauen und erzeugte Söhne und Töchter. Abgesehen davon, dass Gott die Mehrfachehe an keiner Stelle für richtig gehalten hat, wissen wir, dass Joas an dieser Zeit mittlerweile 12 bis 15 Jahre vergangen sind. Das heißt, er ist jetzt im heiratsfähigen Alter angekommen. Und dann lesen wir in Vers 4, und es geschah danach, da nahm sich Joas vor, das Haus des Herrn zu erneuern. Und hier sehen wir den ersten positiven Einfluss des Priesters. Joas will das Haus des Herrn erneuern, renovieren, wieder in Schuss bringen. Und mit diesem Vorhaben ist er nicht alleine. Drei Könige nach ihm werden dasselbe tun. Was ist das Haus des Herrn? Was ist damit gemeint? Es ist der Tempel, den König David gerne gebaut hätte, durfte es aber nicht, und so Salomo hat ihn stattdessen aufbauen lassen. Zu diesem Zeitpunkt, jetzt zur Zeitpunkt von König Joas, zu seiner Regierung, ist der Tempel etwa 125 Jahre alt. Joas ist der achte König der Reihenfolge. Das heißt, die Könige vor ihm hatten durchschnittlich 15 Jahre Zeit, um den Tempel sauber zu halten, um ihn in Schuss zu halten. Also das ist jetzt nicht übermäßig lange. 15 Jahre für ein Gebäude verantwortlich sein, das geht schon. Das ist nicht so tragisch. Aber der Zustand zur Zeit des Königs war schlecht, desaströs. Sonst würde er nicht dieses Vorhaben vorantreiben. Also das heißt, seine Vorgänger haben sich nicht alle um den Tempel gekümmert. Bis zu seiner vollständigen Zerstörung durch die Babylonier wird der Tempel etwa 370 Jahre alt werden. Also einfach so, dass wir eine grobe Orientierung haben. Also 370 Jahre wird das Gebäude alt sein, dann wird es platt gemacht. Jetzt ist es 125 Jahre alt und in dieser Zeit wechseln sich die Könige ab. Die einen machen so wie Joas, die versuchen, den Tempel herzurichten, ihn als das zu gebrauchen, wozu Gott ihn gedacht hat, und andere interessiert es wiederum nicht. Und deswegen sieht er so aus, wie er aussieht, oder deswegen kommt Joas eben auf diese Idee. König Joas will, dass der Tempel so genutzt wird, wie Gott es sich gedacht hat. Und hier merken wir, dahinter steckt der Einfluss des Priesters, des Oberpriesters. Und in Vers 5 lesen wir dann weiter die erste Aufforderung, also der erste Schritt. Und er versammelte die Priester und Leviten und sprach zu ihnen: Zieht aus in die Städte Judas und sammelt Geld aus ganz Israel, um das Haus eures Gottes jährlich auszubessern, und beeilt euch damit. Aber die Leviten beeilten sich nicht. Also er will das Haus jährlich ausbessern. Hier sehen wir schon, das geht nicht mal kurz um einen Jahresputz, sondern hier geht, im Prinzip doch ein Jahresputz. Ich wollte damit sagen, also das ist jetzt nicht mal eine Einmalaktion, wo er motiviert ist und danach lässt das wieder liegen, sondern er will, dass das Haus jährlich ausgebessert wird, renoviert wird, sauber gemacht wird. Ein nachhaltiger Gedanke, also er will es langfristig machen. Wie kommt Joas an genug Geld für die Renovierungsarbeiten? Er führt eine Spendensammlung im ganzen Land durch. Nicht nur im Süden, sondern auch im Norden, aus ganz Israel. Aber das Ergebnis ist relativ ernüchternd. Ganz offensichtlich kommt nicht genug Geld zusammen. Und dann kommt die zweite Aufforderung in Vers 6. Da heißt es: Da rief der König den Jojada, den Oberpriester, und sprach zu ihm: Warum verlangst du nicht von den Leviten, dass sie von Juda und Jerusalem die Steuern einbringen, die Mose, der Knecht des Herrn, auferlegte und die die Gemeinde Israels für das Zelt des Zeugnisses brachte? Also jetzt startet der König einen zweiten Anlauf und jetzt greift er auf etwas Mächtigeres zurück. Ja, weil die Bevölkerung hatte eine Pflicht, Geld zu zahlen. Das war ja nicht Spaß, sondern es gab konkrete Gesetze, die schon ein paar Jahre her, aber die gab es, die galten noch. Und also es geht konkret um drei Dinge. Zum einen geht es um Geld, welches jeder Mann über 20 Jahre bezahlen musste. Das lesen wir in 2. Mose. Zum anderen geht es um Geld von Gelübde und Geld aus freiwilligen Opfergaben. Das lesen wir in 2. und 3. Mose. Ein bisschen konkreter wird das aufgeführt. Und da sagt der König: So, hier hast du jetzt ein Gesetz, jetzt hast du eine Legitimation, geh und forder das Geld ein. Aber auch hier, das ist sehr ernüchternd, dass die Summe reicht leider immer noch nicht aus. Wir lesen dann im Parallelbericht in 2. Könige 12,7, dass die Schäden im 23. Jahr seiner Regierung immer noch nicht ausgebessert waren. Also es hat schon eine Weile gedauert, bis da Schwung reinkam in das Projekt. Ich meine, es ist ja schon irgendwie ernüchternd. Da ist ein König, der hat eigentlich das Sagen und er sagt, okay Leute, ja, was meine Vorfahren gemacht haben, das war nicht richtig. Wir orientieren uns jetzt wieder nach Gott. Aber irgendwie so die ganze Masse, die kommt irgendwie nicht mit. Also es ist schon viel Arbeit dahinter. Es gibt verschiedene Gründe, warum nicht genug Geld zusammengekommen ist. Kann man spekulieren. Auf jeden Fall in Vers 8 kam dann die dritte Aufforderung und da steht dann, da befahl der König, dass man eine Lade machen und sie außerhalb des Tores am Haus des Herrn aufstellen sollte. Also, was ist die Idee? Eine Spendenbox direkt am Tempel ranschrauben und alles, was dann da reingespendet wird, kommt dann direkt, wird direkt den Arbeitern zugute kommen, damit sie, und das lesen wir, jetzt springe ich ein bisschen, lesen wir in Vers 12 und 13, da heißt es, und der König und Jojada gaben es, das Geld, denen, die das Werk des Dienstes am Haus des Herrn betrieben. Die stellten Steinmetze und Zimmerleute ein, um das Haus des Herrn zu erneuern. Auch Handwerker für die Eisen- und Erzarbeitung und das Haus, um das Haus des Herrn auszubessern. Und Vers 13, die Handwerker arbeiteten so, dass die Verbesserung des Werkes unter ihrer Hand fortschritt und sie setzten das Haus Gottes wieder in seinen rechten Stand und machten es fest. So, es hat jetzt eine Weile gedauert. Der König musste mehrfach verschieden ansetzen, aber beständig war da der Einfluss des Priesters. Man kann sich gut vorstellen, dass der König sich vielleicht nach dem zweiten Versuch gesagt hat, okay, dieses Volk, komm, bleibt, wo ihr seid, dann lassen wir das Ganze. Es ist schwierig, ein ganzes Volk zu mobilisieren. Ich meine, das muss man einmal nur die Nachrichten angucken, wenn eine Bevölkerung anfängt, Aufstände. So, da merkt man, okay, du kannst nicht einfach ein Volk in eine Richtung lenken, wo du es haben willst. Das ist schon schwierig, da gehört viel dazu. Und deswegen kann ich mir gut vorstellen, dass der König auch vielleicht oft verzweifelt oder frustriert gewesen ist, aber der Oberpriester Jojada, der hat ja einen klaren Job zu machen, der ist ja Priester. Der hat nur eine Aufgabe, dafür zu sorgen, dass das Haus des Herrn wiederhergestellt wird, dass die Opfergaben und diese ganzen Dinge, die eben Gott dem Volk auferlegt hat, dass das wieder gemacht wird. Und er war hier beständig dahinter und wir sehen hier, dass der gute Einfluss des Priesters aufgeht. Die Renovierungsarbeiten können abgeschlossen werden. Und hier stellt sich die Frage, wie können wir diese Strategie des guten Einflusses auf unser Leben übertragen? Wie können wir das machen, egal wo wir uns befinden? Und zunächst ist es hilfreich, dass die Bibel auch an anderen Stellen dazu ermutigt, dass man sich dem Einfluss anderer aussetzt. Das Wort Einfluss findet man so nicht in der Bibel, also zumindest nicht in der Schlachterübersetzung, aber man findet unter dem Wort Ratgeber drei Stellen im Sprüchebuch. Und da heißt es zum Beispiel in Sprüche 11, Vers 14, wo es an weiser Führung fehlt, kommt ein Volk zu Fall, wo aber viele Ratgeber sind, da geht es ihnen gut. Und in Sprüche 15, 22 heißt es, wo keine Beratung ist, da scheitern Pläne. Wo aber viele Ratgeber sind, da kommen sie zustande. Und noch der dritte und letzte aus dem Sprüche, Sprüche 24, Vers 6. Denn durch weise Führung gewinnst du die Schlacht und durch viele Ratgeber den Sieg. Also diese Verse bezüglich eines Ratgebers oder einem Rat werden an allen drei Stellen positiv bewertet. Willst du erfolgreich sein in der Leitung oder im Pläne machen, dann nimm die Ratgeber. Und durch diese Ratgeber wirst du positiv beeinflusst. Natürlich müssen es die richtigen Ratgeber sein. Und ich glaube, dass diese Verse vor allem für diejenigen eine Herausforderung sind, die an einer Beratungsresistenz leiden. Ich habe den Eindruck, dass umso älter man wird, ich bin jetzt auch nicht mehr der Jüngste, sage ich mal so, ja, umso eher tendiere ich dazu, dass ich sage, ja, komm, ist okay. Mach mal erstmal und dann reden wir, unterhalten wir uns. Weil ich habe halt auch schon eine gewisse Lebenserfahrung. Und wenn ich jetzt nochmal 30 Jahre draufsetze, dann bin ich bald schon in Rente, ja, dann da werde ich mir wahrscheinlich noch weniger sagen lassen, weil ich habe halt auch mehr Lebenserfahrung. Ich habe halt auch schon mehr erfahren. Klar, da werde ich mir nicht alles sagen lassen. Mache ich jetzt schon nicht. Und das ist halt, also diese Haltung, ich glaube, man muss nicht unbedingt, es muss nicht zwingend am Alter liegen, es kann auch, also viele Kinder können extrem stur sein. Ja, man kann auch, egal in welchem Alter man ist, kann man sich verweigern, einen Rat anzunehmen, sich beeinflussen zu lassen. Aber ich denke, das ist es, was wir mitbringen sollten, damit auch auf uns ein positiver Einfluss wirken kann. Und man sollte, wenn man Menschen hat, die einen positiv beeinflussen, dann sollte man diesen Kontakt halten. Es ist ja nicht automatisch, dass eine Beziehung oder ein Kontakt bleibt. Und es ist egal, ob man diesen Mensch persönlich kennt oder ob man ihn nicht persönlich kennt. Ob er vielleicht, manchmal sind es ja Menschen von der Kanzel, da hat man nie einen persönlichen Bezug dazu. Und trotzdem übt diese Person vielleicht einen positiven Einfluss. Ich sage bewusst vielleicht, weil nicht jeder, der hinter einer Kanzel steht, übt positiven Einfluss. Es gibt genügend, die stehen hinter einer Kanzel, die sorgen für Streit zum Beispiel. Ja? Das ist kein positiver Einfluss. Wenn ich jetzt zum Beispiel sage, der Anton, ja, der predigt ständig aus, ja, so genau, ich würde es nicht so präzise sagen. Ich würde sagen, es gibt junge Prediger, die predigen nur aus dem Neuen Testament. Das ist schlecht. Ja? Ja, dann sehe ich so ein bisschen Richtung Anton, ey, nicht gut, ja, muss man ein bisschen. Das ist nicht positiv, das ist nicht förderlich. Aber das kann ich machen. Ja, deswegen sage ich bewusst, nicht alle, die sich hinter einer Kanzel befinden und was von sich geben, üben einen positiven Einfluss. Also bitte jetzt nicht falsch verstehen, ich will jetzt nicht eure, die hier bei euch predigen, entkräften, überhaupt nicht. Ja. Aber wenn man ein bisschen umguckt sich, was es so gibt, dann manchmal denken sie sich, meine Güte, macht das Mikro aus. Ja. Ich habe zum Beispiel den Hans-Peter Reuer nie persönlich kennengelernt, aber der hat mich in meinem Leben sehr positiv beeinflusst, obwohl ich ihn nie kennengelernt habe. Also, was ich damit sagen will, ist, wenn wir auch auf, dass man auf uns, dass auch positiver Einfluss auf uns wirkt, dann müssen wir bereit sein, offen sein und auch überlegen oder auch abwägen, ist das auch positiv? Woran erkennt man positiven Einfluss? Naja, es wird etwas positiv. Wenn ich nach einer Predigt anfange zu streiten, dann ist das kein positiver Einfluss, ganz einfach. Also, es ist nichts Kompliziertes. Es ist auch sehr interessant, aus Gottes Perspektive zu gucken, was genau er hier beim König bewertet. Also Gott sagt ja, König Joas, gut gemacht. Was war das, was wir gerade uns angeguckt haben? War das eine geistige Meisterleistung? War das irgendwas wow, innovatives, toll, eine Neuigkeit? Nein. Was der König gemacht hat, einfach nur das umgesetzt, was schon klar war. Die Struktur war vorgegeben, das Haus stand schon da. Er hat einfach nur das gemacht, was schon klar war. Salomo zum Beispiel, wenn man sich die Geschichte anschaut, den Bau des Tempels, sehr interessant, da sieht man, okay, Salomo war zuerst mal wahrscheinlich ein Milliardär. Ich habe das mal versucht umzurechnen. Also, das heißt, als Milliardär hast du schon mal sehr viel mehr zu tun. Du musst extrem viel koordinieren, dein Geld überlegen, in welche Kanäle fließt es. Also Salomo hatte mit dem Aufbau des Tempels eine wesentlich größere Herausforderung als dieser König. Und trotzdem sagt Gott, gut gemacht. Alles richtig gemacht. Gut gemacht. Und es bleibt sogar noch mehr übrig. In Vers 14 lesen wir, und als sie es vollendet hatten, die Renovierungen, brachten sie das übrige Geld vor den König und vor Jojada. Davon machte man Geräte für das Haus des Herrn, Geräte für den Dienst und für alle Brandopfer, Schalen und goldene und silberne Geräte. Und sie opferten beständige Brandopfer im Haus des Herrn, solange Jojada lebte. Und sie opferten beständig Brandopfer. Die von Gott eingesetzte Ordnung wird wieder ausgeführt. Und der Zusatz, der zweite Zusatz, solange Jojada lebte, zeigt, wie entscheidend dieser Einfluss des Priesters gewesen ist. Durch seine Abhängigkeit machte Joas einen erfolgreichen Job. Das Volk dient dem Herrn in allen Konsequenzen. Und in Vers 15 und 16 lesen wir dann, Jojada aber wurde alt und lebenssatt und starb. Er war bei seinem Tod 130 Jahre alt und sie begruben ihn in der Stadt Davids bei den Königen, weil er für Israel Gutes getan hatte und auch für Gott und sein Haus. Und hier sind zwei Dinge interessant. Der Priester wird 130 Jahre alt. Der letzte, der älter wurde, war ein anderer mit 137 Jahren. Aber das ist schon über 1000 Jahre her gewesen. Also Jojada war für die Zeit dort sehr alt geworden. Gott hat ihn mit sehr langem Leben beschenkt. Vielleicht, um die Geschicke seines Volkes wieder in die richtige Richtung zu motivieren. Und er wurde bei den Königen begraben. Außergewöhnlich. Er ist Priester, kein König. Trotzdem wird er bei den Königen begraben. Und man könnte an dieser Stelle sagen, gut gemacht, tolle Geschichte, aber dem ist nicht so. Und jetzt werden wir sehen, wie ein anderer Einfluss kommt und wie auch dieser sich folgenschwer bemerkbar macht. Es kommen neue Menschen in den Einflussbereich des Königs, das kann man ab Vers 17 lesen, aber nach Jojadas Tod kamen die Obersten von Juda und huldigten dem König und der König hörte auf sie. Also da kamen neue, haben den König Honig ums Maul geschmiert und der König hört auf diese neuen Menschen, die Einfluss auf ihn üben wollen. Gemeinsam, inklusive König und neue Beeinflussende, verlassen sie den Tempel und dienen Götzenbildern. Dann kommt der Sohn Jojadas, beauftragt von Gott, und ermahnt den König und das Volk. Und er erklärt, dass das so nicht funktioniert. Der alttestamentliche Deal lautet: Segen, Gehorsam gleich Segen, Ungehorsam gleich Fluch. So funktioniert Altes Testament, hat Gott ganz klar gesagt. Und Joas befindet sich auf Ungehorsam. Also es kann nur Fluch kommen. Und der Sohn von dem Priester ermahnt ihn und sagt, Junge, falsch. Daraufhin wird der Sohn getötet. Und danach verliert Joas mit einem größeren Heer gegen ein kleineres Heer. Auch ungewöhnlich. Normalerweise gewinnt das größere Heer. Hier gewinnt das kleinere Heer. Warum? Weil Gott sagt, okay, wenn ihr, König Joas, wenn du ungehorsam bist, dann ziehe ich meinen Segen von dir. Und in Vers 24 und 25 lesen wir, denn obwohl das Heer der Aramäer nur aus wenigen Leuten bestand, gab doch der Herr ein sehr großes Heer in ihre Hand, weil jene den Herrn, den Gott ihrer Väter, verlassen hatten. So vollzogen sie das Strafgericht an Joas. Und als sie von ihm abgezogen waren, wobei sie ihn schwer verwundet zurückließen, machten seine Knechte eine Verschwörung gegen ihn wegen der Blutschuld an den Söhnen des Priesters Jojada und sie töteten ihn auf seinem Bett. Das ist schon krass. Ja. Das muss alles zum Ende seiner Regierungszeit passiert sein. Also da regiert der Mann erfolgreich lange unter einem guten Einfluss. Und am Schluss, da wechselt nur derjenige, der ihm sagt, was er tun soll. Die wechseln. Und schon hat er ein entwürdigendes Ende. Ich finde das hart. Einer der ehemalige Schulleiter der Bibelschule Brake, wo ich war, der hat über die Könige, die hat er zusammengefasst mit dem, der war Kanadier, ist Kanadier, der hat gesagt, let's finish well, lass es uns gut zu Ende bringen. Das kann man über die Könige sagen. Man kann von ihnen lernen, die Aufgabe gut zu Ende zu bringen. Viele starten gut. Auch wir, jetzt nehme ich mal uns Junge hier so ein bisschen ran. Wir starten gut, wir sind motiviert. Aber wir müssen auch den Glaubensweg gut zu Ende bringen. Das ist herausfordernd. Und das kann man von diesen Königen lernen, allen voran von König Joas. Er hat gut gestartet, er hat lange Zeit durchgehalten, aber am Schluss den Blick verloren und den Weg des Herrn verlassen. Negativer Einfluss macht sich folgenschwer bemerkbar. Und das passiert auch uns, wenn wir nicht aufpassen. Es ist unheimlich schwer, gerade in der Schulzeit, in der Ausbildung, im Kollegenkreis, zu unterscheiden, was beeinflusst mich jetzt gut und was beeinflusst mich schlecht. Da brauchen wir sehr viel Weisheit und Unterscheidungsvermögen. Und oft sind wir dem Ganzen ausgeliefert. Wie oft trauen wir uns nicht, den Mund aufzumachen, weil 5 andere Leute drumherum sind und weil halt alle das machen, mache ich es halt auch. Und dann gibt es den offensichtlich schlechten Einfluss. Das ist, wenn man uns zum Beispiel zu Faulheit motiviert oder wenn uns irgendetwas zu Faulheit motivieren möchte oder zu Alkoholmissbrauch oder Menschen ausgrenzen oder sich auf Kosten anderer lustig machen, Unverbindlichkeit, Ziellosigkeit. Also es gibt diese ganz offensichtlichen Dinge. Und das ist klar, dann wirkt negativer Einfluss auf uns. Aber es gibt auch die weniger offensichtlichen und die sind trotzdem verheerend. Und mir ist da vor allem aufgefallen, dass es ein sehr schlechter Einfluss ist, wenn wir dazu ermutigt werden, unsere Mitmenschen nicht zu achten. Weil das ist nämlich unsere Gesellschaft. Jeder kann über den anderen sagen, was er will. Und genau so funktioniert es auch. Und das ist ein negativer Einfluss. Da werden Aussagen getroffen über Menschen, über Führungskräfte, Regierung, egal, jeder Mensch, der öffentlich ist, über den kann man beobachten und man kann über ihn ein Urteil fällen. Aber das ist nicht menschenachtend. Das ist nicht das, was Jesus uns beibringt, sondern worin wir uns auszeichnen sollten, ist Menschenachtung. Wir sollten Menschen schätzen, wertschätzen. Erstmal unabhängig davon, wie sie aussehen, wie sie sind, wie sie reden, wie sie denken. Und das ist zum Beispiel ein weniger offensichtlicherer Einfluss, aber trotzdem beeinflusst mich das. Wenn ich Menschen in meinem Umfeld habe, die sich immer zynisch über andere Menschen bemerkbar machen. Ja, der schon wieder. Hast du gesehen? Hey. Kriegt sein Leben nicht in den Griff. So, das wird an mich rangetragen, an eine Person gebunden und schon beeinflusst mich das negativ. Ich kann dieser Person nicht mehr frei und offen gegenüberstehen. Das ist ein schlechter Einfluss. Wir am Anfang haben schon über unseren Sohn erzählt und der ist jetzt seit 4 Monaten im Kindergarten und dann kam er mal nach Hause, setzt sich an den Tisch und fängt an, ein Lied zu singen. Und meine Frau und ich gucken uns an, das haben wir dem aber nicht beigebracht. Warum singt der Lieder, die nicht wir ihm beigebracht haben? Also streng waren wir nicht, aber wir haben sofort gemerkt, oh, der singt ein anderes Lied. Ja, das hat der im Kindergarten gelernt. So schnell, es ist ein guter Kindergarten, ein guter Erzieher, ja, bringen positiven Einfluss. Aber es war was anderes, was wir so nicht wussten. Und deswegen glaube ich einfach, dass es schwierig ist, zu unterscheiden, aber wir trotzdem herausgefordert sind, was beeinflusst mich jetzt positiv und was beeinflusst mich negativ. Und gerade auch im Umgang mit Medien, da habe ich den Eindruck, wir stecken in den Kinderschuhen. Ich meine, du kannst dir ja anhören, was du willst zu jedem Thema. Und jeder schreibt Experte auf seine Stirn. Aber das ist nicht immer positiv. Ich habe das selber festgestellt. Wenn ich manche Dinge zu oft gehört habe, danach dachte ich mir so, ja gut, das habe ich jetzt eigentlich auch nicht gebraucht. Weil besonders gut geht es mir jetzt auch nicht. Also gerade dieser mediale Einfluss, der stellt uns vor eine enorme Herausforderung, dass wir lernen, okay, was gucke ich mir an, wem glaube ich und wo sage ich, okay, nein, gucke ich mir gar nicht erst an, brauche ich nicht. Ich habe das gemerkt, gerade am Anfang der Corona-Zeit, März, April, da habe ich jeden Abend, vielleicht für eine Woche, um 21.45 Uhr Heute-Journal geguckt auf ZDF. Ich denke, die sind gut, finde die auch gut, aber nach einer Woche habe ich gemerkt, so, boah, jetzt reicht's. Okay, ich habe genug gehört. Das belastet mich. Ja, ich habe verstanden, ich muss eine Maske anziehen. Ja, alles klar, Pandemie, gut, schwierig, ja, alles verstanden. Aber ich muss nicht jeden Tag mich intensiv mit diesem Thema beschäftigen. Das ist zum Beispiel eine Sache, die ich lernen muss oder wir lernen müssen jetzt in dieser Zeit. Jetzt mache ich noch einen kurzen Schwenk ins Neue Testament, weil hier bringt eben diese Geschichte auch eine tolle oder eine klare Überleitung, denn wir haben es ja hier mit einem Priester zu tun. Also ein Priester übt positiven Einfluss und der hohe Priester Christus ist aktueller, kann man vielleicht so sagen, für uns. Und in Hebräer 9, die Verse 11 und 12, da lesen wir, als aber der Christus kam, als ein hoher Priester der zukünftigen Heilsgüter, ist er durch das größere, unvollkommenere Zelt, das nicht mit Händen gemacht, das heißt nicht von dieser Schöpfung ist, auch nicht mit dem Blut von Böcken und Kälbern, sondern mit seinem eigenen Blut, ein für alle Mal in das Heiligtum eingegangen und hat eine ewige Erlösung erlangt. Also wir haben über den hohen Priester, über den Priester gesprochen, hier haben wir auch einen Priester. Wir haben über den Tempel des Herrn gesprochen. Hier haben wir Christus auch als ein Tempel dargestellt, als ein Zelt, das nicht mit Händen gemacht ist. Also der Ausgangspunkt, von dem wir beeinflusst werden, verändert sich. War es beim König noch ein Mensch, ist es heute kein Mensch mehr. Es ist Christus, Jesus Christus. Als aber der Christus kam, nach ungefähr 1500 Jahren mit Vorhang und dem Schild Eintritt verboten, wird der Vorhang weggenommen und ein Mensch geht in die Gegenwart Gottes, der Gottmensch Jesus Christus. Und das war es, was Joas und Jojada auch versucht haben, wieder aufzubauen, die alte Ordnung Gottes. Aber diese ist jetzt nicht mehr wirksam. Im starken Kontrast dazu brachte Christus ein Opfer, das eine Erlösung sichert, die für alle Ewigkeiten gültig ist. Sein Opfer ist ein für alle Mal Opfer. Und dieser gute Einfluss von Christus soll auch in unserem Leben sichtbar werden oder erstmal wirken. Jesus Christus bietet uns das ewige Leben an. Er wurde auch, wie der Priester Jojada, von Menschen getötet, aber er ist wieder auferstanden. Der Tod konnte ihm nichts anhaben. Jesus Christus lebt und er freut sich bester Gesundheit. Es geht ihm gut. Und er steht über den Dingen, obwohl er dasselbe durchgemacht hat wie wir. In Hebräer 4, 15 und 16 lesen wir, Hebräer 4, 15 und 16, denn wir haben nicht einen Hohepriester, der kein Mitleid haben könnte mit unseren Schwachheiten, sondern einen, der in allem versucht worden ist, in ähnlicher Weise wie wir, doch ohne Sünde. So lasst uns nun mit Freimütigkeit hinzutreten zum Thron der Gnade, damit wir Barmherzigkeit erlangen und Gnade finden zu rechtzeitiger Hilfe. Das war der Inhalt, das war die Predigt, das, was ich so aus dem Leben von König Joas rausziehen konnte, und der Verweis oder die Überführung ins Neue Testament, die Verbundenheit, das Alte und das Neue Testament, die ergänzen sich, ist nur manchmal ein bisschen schwieriger, das in Verbindung zu bringen. Was waren die drei entscheidenden Dinge, die ich sagen wollte? Guter Einfluss ist entscheidend, das ist die Überschrift. Das Erste, was ich sagen wollte, ist, der König wurde vom Priester Jojada positiv beeinflusst. Dementsprechend war auch das Ergebnis positiv. Das Zweite, der König wurde von anderen Menschen negativ beeinflusst. Dementsprechend war auch das Ergebnis negativ. Und das Dritte, Jesus möchte dich und mich beeinflussen. Dementsprechend wird dein ewiges Leben positiv verlaufen. Und in vielen Dingen auch das Irdische, aber in vielen Dingen vielleicht auch nicht. Aber auf jeden Fall das Ewige. Amen.